BR Heimat. Habe die Ehre.
Vanillekipferl, Elisenlebkuchen, schöner Braten mit Blaukraut und Spatzerl. Oh, Zimtsterne, Stollen, Punsch. Sie merken schon, die Adventszeit ist kulinarisch schon in höchster Hochstimmung. Und wir ratschen heute bei Habe die Ehre. Und darum sage ich gleich Habe die Ehre und grüß Gott mit Hermine Kaiser. Ratschen wir bei Habe die Ehre über die Weihnachtszeit, über den Spagat zwischen Genuss und Gewissen. Weil es gibt ja den guten Spruch, dass man nicht zwischen Weihnachten und Silvester zunimmt, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Also sagt jeder, dann kann ich doch an den Feiertagen ein bisschen mehr genießen als sonst. Und das sollen sie auch. Wir klären nur ein bisschen auch. Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale ist heute bei mir. Wir klären nur ein bisschen auch, was verträglich ist, was nicht so verträglich ist, was einem gut tut und was einem weniger gut tut. Und Sie entscheiden dann selber, was Sie genießen, ohne schlechtes Gewissen, an Heiligabend und an den letzten Tagen jetzt vor dem vierten Advent in der Adventszeit der Genuss. Wir freuen uns auf den Ratsch und Sie lassen sich Appetit machen oder überlegen vielleicht bei ein paar Sachen, was Sie lieber weglassen sollten. Über die Adventszeit und jetzt über die Weihnachtsfeiertage, was man da kulinarisch macht und was man nicht machen sollte, rede ich mit Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Adventszeit, Weihnachtszeit verbinden die meisten ja immer mit auch kulinarischen Genüssen. Das geht wirklich von den Platzerln bis zum Glühwein und zur Festtagsgans, die man dann serviert, der Karpfen, der in vielen Gegenden auf den Tisch kommt. Da gibt's also ganz viele Traditionen auch, die wir gerade in dieser Zeit mit Weihnachten verbinden und die mit dem Essen zusammenhängen. Und das gehört genauso dazu wie die Geselligkeit, die natürlich auch gerade in dieser Zeit eine große Rolle spielt.
Und das sind auch die vertrauten Rituale, die die Feiertage, die Weihnachten so schön machen, dass man es meistens so macht, das sagen die Kinder erst. Und dann sagen es die erwachsenen Kinder und dann sagen es die Enkelkinder. Das soll genau so sein, wie man es immer gemacht hat. Bei der Oma, bei der Mama, beim Papa. Und das ist auch das Schöne an den Feiertagen. Haben Sie auch so ein traditionelles Gericht oder Traditionen, was kulinarisch an den Weihnachtsfeiertagen bei Ihnen passiert?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass bei uns in der Familie am Heiligen Abend Raclette auf dem Programm steht und das seit mehreren Jahrzehnten, weil es eben halt tatsächlich verschiedene Vorlieben beim Essen berücksichtigt. Jeder kann sich da sein eigenes Süppchen oder sein eigenes Pfännchen zusammenstellen und das passt gut, weil wir haben sowohl Fleischessende als auch Veganer und Vegetarier in der Familie und da kommen alle zu ihrem Recht. Keiner beschwert sich, dass nicht das gekocht wird, was er oder sie gerne mag, und das ist also wirklich auch beim Essen ja schon die Möglichkeit, viel zu ratschen, weil man muss ja auch immer warten, bis das Pfännchen dann da ist. Und das ist toll, wenn man eben halt dann gerade an solchen Tagen mit der Familie auch zusammenkommt und dann auch die Zeit hat und die Muße hat, auch mal 2 oder 3 Stunden zu tafeln.
Es gibt sogar, habe ich gekauft für die Familie, Servietten, auf denen gedruckt steht, Geschenke gibt's nach dem Essen. Dann dauert's bei Ihnen auch ein bisschen länger, bis das Christkind die Geschenke. Nein, gebracht hat es ja schon, bis man die Geschenke aufmachen darf.
Definitiv. Also das dauert tatsächlich etwas länger, aber es ist auch noch nie jemand ungeduldig geworden nach dem Motto, ich muss die Geschenke jetzt haben, sondern wir sind alle sehr darauf bedacht, auch lange am Tisch zu sitzen und uns zu erzählen, weil wir aus vielen Teilen Deutschlands und aus England zusammenkommen. Und dann ist es natürlich schon eine Gelegenheit, sich auch mal wiederzusehen und auf den neuesten Stand zu bringen.
Das ist ja auch der Sinn der Weihnachtszeit, dass man Zeit miteinander verbringt. Und Zeit verbringt man ja am liebsten an einem Tisch miteinander, was ja auch was Schönes in der Familie ist, an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam zu genießen, zu essen und sich's gut gehen zu lassen. Aber trotzdem klären wir ein bisschen auf, was einem gut tut und was einem auch schaden könnte. Natürlich wissen wir alle, Ich brauche ja zurzeit jeden Tag meinen Lebkuchen und ich kann nicht widerstehen. Das sind so die kleinen Sünden der Adventszeit oder die großen. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass bei uns hat es Geheimverstecke gegeben, wenn meine Mami mit dem Platzerln schon fertig war und wir wollten alle schon naschen. Und das macht man natürlich erst kurz vor Heiligabend. Und überall gab es Verstecke mit Schachteln, mit den ganzen Köstlichkeiten und mit detektivischen Spürsinn haben meine Schwester und ich sie gefunden, bis man kurz vor Weihnachten nochmal nachbacken musste. Aber vor Weihnachten schmecken sie einfach am besten. Das kennen Sie auch.
Das kenne ich auch tatsächlich. Also ich komme auch aus einer etwas größeren Familie und da war es auch immer so, dass wir gemeinsam schon vor dem ersten Advent angefangen haben, Plätzchen zu backen. Und wir mussten also meistens ein- oder zweimal nachbacken, weil wir halt in der Adventszeit auch viel mit der Familie und mit den Nachbarn zusammen gemacht haben. Da kam natürlich auch immer mal das ein oder andere Plätzchen auf den Tisch.
Mit den Nachbarn zusammen gebacken, das ist ja gemütlich.
Ja, also auch das. Wir haben eine sehr aktive Nachbarschaft gehabt, als ich Kind war. Und die Kinder haben dann zusammen gebacken und manchmal auch dann die Mama von und meiner Freundin nebendran. Also das war schon sehr, sehr nett.
Und Teigschlecken war das Allerschönste.
Ja, obwohl ich da heute von abraten würde, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt nach langer Zeit als Ernährungswissenschaftlerin habe, würde ich davon abraten. Aber auch wir haben damals Teig geschleckt, das muss ich zugeben. Heute mache ich es nicht mehr, weil eben halt die Gefahr, die durch eventuelle Keime, die drin sein können, doch einfach zu groß ist.
Gut, dass man es als Kind nicht weiß. Da haben wir gesagt, Dreck macht Speck. Und da hat man sich auch keine Gedanken gemacht, ob man jetzt den Teig schleckt oder zu viel probiert von den gelungenen und nicht gelungenen Plätzchen und Lebkuchen und was so alles bei der Mama und bei der Oma daheim gebacken worden ist. Und der Geruch ist, der Duft ist sowieso einzigartig. Jetzt klären wir aber dann auch ein bisschen auf, worum es überhaupt geht bei unserem Weihnachtsverbrauchergespräch, wo wir wirklich nur darüber reden wollen, was einem gut tut und nicht. Dann bleiben wir doch gleich bei den Platzerln, beim Stollen und beim Schokoladen. Keksel, Lebkuchen und Schokolade. Ja, die Nikoläuse sind, glaube ich, wahrscheinlich schon verputzt.
Also Nikoläuse sicherlich schon, aber es gibt ja noch genug Weihnachtsmänner im Handel, die dort auch herumstehen und auf das Verzehren warten. Aber fangen wir einfach mal mit den Plätzchen an, die wir ja eben schon hatten. Also bei den Plätzchen ist es halt so, aus ernährungsphysiologischer Sicht würde ich sagen, sind sie nicht optimal zusammengesetzt, weil sie natürlich meistens sehr viel Fett enthalten und auch viel Zucker enthalten. Manchmal hat man halt auch bei den Light-Versionen, die man einkauft, weil man denkt, naja, vielleicht sind ein paar Kalorien weniger zu Weihnachten ja auch gut, dann auch noch Süßstoffe oder Süßungsmittel drin. Also ideal zusammengesetzt sind sie nicht, aber sie haben natürlich den großen Vorteil, also wenn man sie selber backt, hat man natürlich Einfluss darauf, was drin ist an Zutaten. Da kann ich eben halt wählen und kann vielleicht ja auch mit ein bisschen weniger Zucker das Ganze etwas weniger kalorienreich gestalten. Und ich kann eben halt schauen, dass ich Fette verwende, die gut sind. Und da habe ich also viele Einflussmöglichkeiten. Wenn ich sie kaufe, muss ich ganz genau auf die Zutatenliste achten.
Und die ist meistens fast so umfangreich, wie die Verpackung groß ist. Es ist schon manchmal erschreckend, wenn man Fertigprodukte kauft und sieht, was da alles drin ist. Da überlegt man sich 2-3 Mal, ob man es nimmt. Und wenn man selber backt oder wenn man es bei der Konditorei oder der Bäckerei um die Ecke kauft, gibt es zwar keine Inhaltsstoffe angegeben, aber man weiß die Zutaten, was viel, viel interessanter ist oder viel wichtiger ist.
Ja, also wenn man selber backt, hat man auf jeden Fall den Einfluss darauf, welche Zutaten man verwendet. Mhm. Und da kann man natürlich auch dann qualitativ hochwertige Zutaten nehmen. Also dass man eben wirklich zum Beispiel die Butter nimmt, die aus der Region kommt. Oder dass man dann vielleicht auch den ganz normalen Zucker kauft, der eben halt tatsächlich aus der Region kommt und vielleicht nicht irgendetwas Exotisches nimmt wie Agavendicksaft oder Ahornsirup, die von weit her angereist sind. Da kann man also schon einiges machen, um eben halt auch ein regionales, traditionelles Plätzchen zu backen.
Ist aber auch mittlerweile irritierend, weil so viel auf einen einstürmt, das darf man und das ist nicht gesund und das ist ungesund. Wenn man das schon macht und sagt, an Weihnachten machen wir halt die traditionellen Sachen, Platzerl, Stollen, Lebkuchen, dass man vielleicht mehr darauf achtet, was Sie gerade sagen. Ziemlich viel Selbstgemachtes ist einfach viel besser und die regionalen Zutaten ohnehin.
Ja, und wenn man sich an den Spruch hält, in Maßen und nicht in Massen, dann sind auch die Weihnachtsplätzchen normalerweise kein Problem.
Haben Sie den gebacken?
Ich habe tatsächlich auch gebacken, natürlich in
Maßen,
nicht zu viel.
Wobei Sie aber große Familie haben es gerade erzählt.
Ja, also wir haben eine große Familie und es wird dann halt auch das ein oder andere Platzerl schon gegessen. Aber wir haben immer so ein paar Standardrezepte, die einfach sein müssen. Also die Engelsaugen zum Beispiel, die gehören für mich einfach dazu. Oder die Vanillekäpferl.
Ein Klassiker. Wie geht's Ihnen dann als Ernährungsspezialistin, wenn Sie dann backen, können Sie das auch ohne schlechtes Gewissen, wo Sie sagen, da ist ja Fett drin, da ist ja Zucker drin. Wobei bestimmte Sachen brauchen wir ja auch.
Ja, also damit das Platzerl auch nach Platzerl schmeckt, braucht man natürlich die entsprechenden Zutaten. Und ich schaue schon drauf, dass ich eben halt, wenn ich kann, regionale Zutaten verwende. Die Vanille, da wird es dann schwierig, weil die wächst ja bei uns in Bayern nicht. Aber da nehme ich dann eben halt auch die Bobau-Vanille und die Vanilleschote. Und ich habe da kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal das eine oder andere Platzerl esse. Es muss ja nicht jeden Tag gleich eine ganze Dose sein, sondern eben halt mal zum Kaffee das ein oder andere. Und das Tolle ist ja, dass unser Körper uns ja auch ganz genau sagt, also jetzt ist auch gut, weil wenn man eben halt normal isst, dann verringert sich, auch wenn man die Platzerl nachmittags gegessen hat, vielleicht die Menge, die man am Abend isst. Und so hat man dann nicht so ein starkes Kalorien, so einen starken Kalorienüberschuss und da kann man das auch ganz gut ausgleichen.
Also der Genuss, drum sind sie auch verkleinert, Platzerl, Plätzchen. Der Genuss ist halt nur etwas zu schnabulieren und zu genießen und sagen, das schmeckt nach Weihnachten. Wir ratschen, auch während der Masuk, wir haben gerade eben, Frau Schwengel-Exner und ich haben gerade unsere Bratapfelrezepte ausgetauscht, was auch eine schöne Nachspeise ist an der Weihnachtszeit. Es gibt herrliche kulinarische Höchstleistungen in der Weihnachtsküche. Über Stollen wollte man noch ratschen.
Ja, also Stollen ist ja auch etwas, was für viele gerade in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit mit auf den Tisch gehört, was eine ganz lange Tradition hat. Aber Stollen ist halt nicht gleich Stollen. Da gibt es tatsächlich Gesetze, die regeln, was in einen Stollen hinein muss. Und ganz besonders geregelt sind so klassische Produkte wie zum Beispiel der Dresdner Stollen. Der muss also tatsächlich in einem Gebiet rund um Dresden gebacken sein, was ich persönlich ganz spannend finde. Und nur die Stollen, die dort gebacken sind, dürfen auch den Namen Dresdner Stollen tragen. Das heißt, wenn man einen solchen Stollen kauft, kann man sich sicher sein, der ist nach einem traditionellen Rezept gebacken und zum Beispiel nicht in der Form, sondern per Hand eingeschlagen. Das heißt also, da steckt noch ganz viel Handarbeit drin. Das macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar. Aber es ist so, wenn man selber einen Stollen backt, muss es ja kein Dresdner sein. Man kann aber trotzdem da auch mit den guten Zutaten arbeiten und von Rosinen über Zitronat, Orangeat alles hineingeben, was man möchte. Und wer mag, backt halt auch mal einen Marzipanstollen oder ähnliches. Und auch da hat man natürlich den Einfluss drauf, was an Zutaten hineinkommt. Man braucht keine Feuchthaltemittel hineingeben, wie es die Industrie oft macht. Man hat halt vielleicht einfach die Rosinen vorher schon mal ein bisschen eingeweicht. Im Apfelsaft wird das Ganze dann ein bisschen fruchtig, aromatischer oder ein Traubensaft. Oder man kann auch einfach nur Wasser nehmen. Und dann bleibt das Ganze auch schön saftig. Und man hat auch am Heiligen Abend oder an den Weihnachtstagen noch eine köstliche Spezialität, die man zum Kaffee servieren kann.
Und der Stollen hält, glaube ich, auch lange.
Der Stollen hält sehr lange, auch wenn es ein Hefegebäck ist, durch diese vielen Zutaten, die man hinzugibt und oft sind ja auch noch Mandeln und so weiter verarbeitet, ist es etwas, was den relativ saftig hält. Und ich komme aus Norddeutschland, da wird dem Stollen tatsächlich, auch wenn er schon sehr viel Butter enthält, oftmals, wenn er dann etwas trockener wird, einfach mit einem Aufstrich durch Butter dann das Ganze nochmal ein bisschen saftiger gemacht. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man den wirklich sehr, wenn er sehr ausgetrocknet ist, einfach ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Apfelsaft drüber geben, dann wird er wieder saftig und schmeckt dann auch an Weihnachten noch gut.
Was war das, was Sie gerade genannt haben, was bei industriell gemachten Stollen ist feucht?
Feuchthaltemittel sind da drin, damit eben halt der Teig nicht so stark austrocknet.
Was sind das für Mittel?
Das sind Zutaten, Sorbit oder ähnliches ist dann zugesetzt, damit das Ganze eben nicht so schnell austrocknet, nicht so schnell trocken wird und die Qualität länger erhalten bleibt. Hat natürlich den Vorteil, dass das Produkt eben halt lange saftig ist, aber es braucht es nicht unbedingt, wenn ich es eben halt selber backe, backe ich den Stollen vielleicht nicht schon 8 Wochen vor Weihnachten, sondern vielleicht erst 4 Wochen davor.
Und wie macht man ihn dann haltbar, dass auch nichts schimmelt?
Also wenn man ihn eben halt nach dem Backen zum Beispiel in einer, also gut auskühlen lässt und dann eben halt in einer Dose, tatsächlich in so einer Plätzchen- oder Stollendose aufbewahrt, da ist er gut aufbewahrt bei Zimmertemperatur, nicht zu warm und am besten nicht so große Temperaturschwankungen aussetzen, weil das mag er dann auch nicht, aber da hält er sich dann schon relativ lang.
Mir auch die Plätzchen in den verführerischen Dosen, die ja erst nach ein paar Tagen ihr richtiges Aroma entfalten.
Ja, also die meisten brauchen tatsächlich eine Weile. Also ich merke das immer explizit bei den Vanillekipferln. Die schmecken frisch vom Blech eigentlich noch gar nicht. Und wenn man sie dann also 2-3 Tage liegen lässt und versucht dann eins davon, dann merkt man, es braucht halt einfach Zeit und Ruhe. Und das ist ja auch gerade in der Vorweihnachtszeit etwas, was uns auch gut tut, als sich ein bisschen Zeit zu geben, ein bisschen Ruhe zu geben. Das ist ja auch für die Psyche dann ganz schön.
Ich muss lachen, ich glaube, ich habe es schon mal hier erzählt, weil ich einmal Vanillekipferl gemacht habe und das sind alle ineinander hineingelaufen und dann hat mein kleiner Mitbäcker gesagt, das sind ja gar keine Plätzchen, das ist ja ein einziger Platz. Wir haben dann so einen Vanillekipferlbruch draus gemacht, also Vanillekipferl mache ich nicht mehr selber, die schnapuliere ich lieber bei den Bäckerinnen, die es gut können, bei allen Freundinnen, Schwiegernichten, Nichten, Tanten und Verwandten. Sie haben es, wie viele Bleche haben Sie gemacht?
Also ich habe jetzt nicht so viel gebacken. Ich hatte 2 Bleche Vanillekipferl und da ist dann auch einiges verschenkt worden.
Und versteckt worden.
Versteckt worden brauchte ich es nicht. Also da sind wir Gott sei Dank aus dem Alter raus, dass ich es noch verstecken muss.
Beim Stollen sind ja so viele Zutaten drin, nicht jeder verträgt mehr alles. Dieses Zitronat und Orangeat, was hat das eigentlich immer für einen Sinn gehabt? Als Kinder haben wir das ganz schön dick gehabt und es gehört einfach dazu.
Na, es gibt halt einfach Aroma in den Stollen und das ist auch für die Masse wichtig, weil man eben halt dann eine sehr große Masse hat. Und es ist halt auch der Geschmack, der eben halt dafür sorgt, dass der Stollen dann wirklich so schmeckt, wie er gedacht ist, wie er schmecken soll. Und Zitronat und Orangeat hat man eben halt früher hergestellt, um diese Zitrusfrüchte haltbar zu machen und eben halt auch die Schalen zum Beispiel nutzen zu können von diesen Zitrat-Zitronen und von den Orangen, die dafür verwendet werden. Und es war ja exotisch, es kam von weit her und das ist ja nicht eine Tradition, die erst jetzt in den letzten 30 Jahren sich entwickelt hat, sondern die schon sehr viel älter ist. Und da hatte man eben halt nicht die Möglichkeit, die Waren so schnell zu transportieren und da hat man sie eben halt haltbar gemacht, indem man sie getrocknet und mit Zucker versetzt hat.
Das steht hinter Zitronat und Orangeat. Aber die gehören einfach zu diesem einzigartigen Aroma.
Ja, also für viele gehören sie dazu. Aber das Tolle ist ja, wenn man selber backt, kann man auch sagen, ich mag das nicht, ich lasse es einfach raus und nehme dann zum Beispiel was anderes. Also wenn man kein Zitronat und Orangeat macht, aber einen fruchtigen Geschmack haben möchte, was hindert einen zum Beispiel, neben den Rosinen Cranberries mit in den Stollen zu geben oder eben halt vielleicht einfach Orangenabrieb oder Zitronenabrieb, denn die haben wir ja heute frisch im Geschäft und da kann man eben halt, wenn man die unbehandelten, zum Beispiel Bio-Zitronen nimmt, dann auch die Schale mitverwenden.
Und es riecht dann in der Küche köstlich, wenn man Zitronen- und Orangenabrieb gemacht hat. Da duftet es so. Also ich lasse auch selbst, wenn ich Clementinen esse oder Mandarinen oder Orangen, lasse ich die Schalen eine Weile in der Küche liegen. Es riecht so gut. Es riecht einfach nach Weihnachten.
Ja, das ist der Duft der Weihnacht, der uns da tatsächlich dann entgegenströmt. Und das ist auch etwas, was natürlich viel ausmacht. Der Duft und das Aroma, den diese Weihnachtsgebäcke haben, das macht was mit uns. Die Vanille und Orangen und andere Gewürze, die eben halt ja vielfach in der Weihnachtsbäckerei verwendet werden oder auch im Glühwein verarbeitet sind, die machen etwas mit uns. Da kommen wir aber ja später nochmal drauf.
Und über die Gewürze unterhalten wir uns jetzt gleich. Wir haben es gerade gesagt, der Duft von Weihnachten hat schon mit all diesen Köstlichkeiten zu tun, hauptsächlich mit den süßen Köstlichkeiten. Und allein wenn man Zimt und Sternanis in der Nase hat oder Vanille von den Vanillekipferl oder Orangen, dann weiß man, die kleine Weihnachtsbäckerei oder bei Ihnen die große Weihnachtsbäckerei, die ist eröffnet und mit diesen Gerüchen allein, in Bayern sagt man Geruch, mit diesen Düften allein ist es ja nicht getan. Es gibt mehr Unverträglichkeiten, wie wir alle wissen, und es gibt auch bei Gewürzen Unverträglichkeiten. Und manche sind ja auch sehr wichtig für die Haltbarkeit, fürs Aroma und andere tun einem nicht so gut. Also ich weiß Leute, die eine Zimtallergie haben.
Ja, also da gibt es tatsächlich immer wieder mal die ein oder andere Unverträglichkeit gegen verschiedene Gewürze. Das ist also nicht nur der Zimt, auch der Sternanis kann da sicherlich mal schlechter vertragen werden. Und es gibt auch viele, die mögen einfach zum Beispiel keinen Kardamom. Also das ist natürlich Geschmackssache und es hängt natürlich auch die Gesundheit dran. Also da muss man schauen. Aber in den meisten Fällen sind Gewürze etwas, was nicht nur dafür sorgt, dass eben halt unsere Speisen toll riechen und aromatisch schmecken, sondern die auch noch eine positive Wirkung haben durch die Inhaltsstoffe, die drin sind, durch die ätherischen Öle, aber auch durch bioaktive Substanzen, die drin sind, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, dass sie eben halt positiv zum Beispiel auf unsere Verdauung wirken. Manche können auch auf den Blutzuckerspiegel sehr positiv wirken oder eben halt auch einen Einfluss haben auf Erkrankungen wie das metabolische Syndrom. Also da hat man einen positiven Einfluss auf unseren Körper. Und man hat diesen tollen Geschmack. Und das Gute mit dem Besseren verbinden ist da wirklich ganz einfach.
Was ist denn das metabolische Syndrom?
Das metabolische Syndrom, das sind Erkrankungen im Herz-Kreislauf-Bereich zum Beispiel. Das kann auch Übergewicht sein, Diabetes etc. Da kommen ganz viele verschiedene Erkrankungen zusammen. Haben Sie bestimmt beim Arzt schon mal irgendwo gehört. Und da gibt es eben halt zum Beispiel Hinweise, dass da Zimt ganz positiv wirken kann.
Kardamom ist jetzt ein Gewürz, also viele Gewürze polarisieren. Ich mag das sehr gerne. Ich mag diese Kardamomkapseln gerne, auch manchmal in den Espresso drin. Aber wie kann man das appetitlich zu sich nehmen? Weil eigentlich kann man da nur diese Kapsel lutschen und innen sind diese kleinen Kerne. Wie verarbeiten Sie Kardamom oder wie empfehlen Sie es?
Also Kardamom ist etwas, was es sowohl als Kardamomkapsel gibt und auch als gemahlenen Kardamom. Intensiver im Geschmack sind natürlich die Kapseln, weil ich da die ätherischen Öle nicht so schnell verliere. Deshalb würde ich immer empfehlen, Kardamom im Ganzen zu kaufen. Und der hält sich dann, also wenn der gut verschlossen in einer Gewürzdose aufbewahrt wird, dann auch tatsächlich gut ein Jahr. Und die ätherischen Öle bleiben erhalten. Man kann die ganze Kapsel mitkochen. Dann ist es nicht so intensiv. Wenn man die Kapsel aufbricht und mörsert die Kerne etwas, dann hat man einen sehr viel intensiveren Geschmack beim Kardamom. Und Sie hatten den Kaffee schon erwähnt. Das ist also etwas, was auch typisch ist, dass man den Kardamom beim Kaffee einsetzt. Aber man kann eben halt das auch in Chutneys einsetzen, in Schmorgerichten zum Beispiel, was würzig ist, aber was dann eben halt so einen leicht indischen, exotischen Touch bekommt. Und natürlich fruchtige Desserts passen da gut, zum Beispiel jetzt in dieser Zeit die Sternfrucht mit Kardamom gewürzt, schmeckt also auch total lecker. Wenn man da mal so einen weihnachtlichen Obstsalat machen will, ein bisschen Kardamom dran, ist das auch mal etwas ganz Besonderes, wenn man Kardamom mag.
Das ist immer so dieser Hauch von einem Gewürz, wo jeder überlegt, was ist es? Es ist immer ganz schön, wenn man bei einem großen Essen sieht und gefragt wird, was ist jetzt da drin? Da ist was drin, ich kann es nicht benennen, was ist es? Das ist bei Kardamom oft
so. Genau, also es hat eben halt so eine leichte Eukalyptusnote auch und das können viele nicht gut zuordnen, weil es ist nicht minzig, es ist aber auch nicht irgendwie ein anderes Gewürz.
Es ist
kein Muskat, es ist Kardamom tatsächlich und da kommt man eben halt mit den ganzen Kapseln auf jeden Fall an das Aroma. Und das Tolle beim Kardamom ist, dass er eben halt tatsächlich viele gesundheitliche Auswirkungen auch hat. Also er wirkt positiv auf Magen und Darm, indem er das Ganze beruhigt, kann auch Blähungen vermeiden. Auch wer so unter Sodbrennen leidet, kann also bei Speisen mit Kardamom das ein bisschen vermindern. Auch bei Magenschmerzen ist es ein ganz gutes Mittel. Und für den Herz- und Kreislauf hat eine leicht blutdrucksenkende Wirkung. Deswegen sollte, wer eben halt Blutdrucksenker nimmt, auch mal fragen beim Arzt, wenn man viel Kardamom verspeist, ob das eventuell eine negative Auswirkung haben kann. Auch bei Erkältungserkrankungen oder Grippe kann man Kardamom einsetzen. Und wenn ich mit Kardamom gewürzte Speisen zu mir nehme, wenn ich einen Nieren- oder Harnwegsinfekt habe, kann das eben halt auch förderlich sein, dass ich eben halt da eine schnellere Entgiftung habe und dass Harnwegsinfektionen eben halt schneller zum Beispiel sich von dannen machen.
Und, kein Wundermittel, Kardamom.
Ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, in denen der wirksam ist. Und allerdings muss man sagen, bei Schwangeren, die sollten Kardamom nur in Maßen konsumieren, weil das nämlich wehenfördernd wirken kann. Und Wer zu viel Kardamom zu sich nimmt, hat einen gegenteiligen Effekt. Dann ist es nicht mehr positiv für den Magen. Dann kann es eben halt auch sein, dass man Magenschmerzen bekommt, ein bisschen Magendrücken. Also da nicht zu viel des Guten.
Wie bei allen Dingen. Wie viel Kardamom-Kapseln kann man denn am Tag zu sich nehmen? Weil die kann man immer so schön knappern.
Kapseln wüsste ich jetzt gar nicht, wie viel das sind. Da muss ich leider passen. Also man sagt so ungefähr 3 Gramm. Das wäre so ein Teelöffel.
Das macht keiner.
Das ist eine ganze Menge. Mhm. Das macht also normalerweise niemand. Und ab da setzt auch erst eine Wirkung, zum Beispiel in Bezug auf Blutdrucksenkung, ein. Also wenn man das sparsam im Essen dosiert, wo man ja eigentlich dann nur so eine Messerspitze davon verwendet, braucht man also keine Angst haben, dass man jetzt plötzlich einen Blutdruckabfall erleidet zum Beispiel.
Und bei Zimt, der hat ja auch, die Gewürze waren ja ganz früher die Heilmittel, bevor es überhaupt Medikamente gegeben hat.
Also Zimt ist auch eines der Mittel, die zum Beispiel in der ayurvedischen Medizin sehr viel eingesetzt werden. Und der hat also sehr viele positive Wirkungen. Muss ich gleich mal auf meinen Notizzettel schauen, weil es so viele sind. Genau, also es wie der Kardamom auch, wirkt er positiv auf die Verdauung und die Darmtätigkeit. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass er eben halt auch auf den Blutzuckerspiegel Auswirkungen haben kann. Der kann nämlich dafür sorgen, dass nach dem Essen der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Aber er hat auch antibakterielle und entzündungshemmende Wirkungen. Und da hat man sehr viele positive Wirkungen. Bei Diabetes ist es also so, dass es Hinweise darauf gibt, dass tatsächlich da eine positive Wirkung nach dem Essen da sein kann. Es ist wissenschaftlich noch nicht zu 100% erwiesen, aber es wird empfohlen, zum Beispiel, wer jetzt mit einer Diabetes oder hohem Blutzucker zu tun hat, tatsächlich mal Zimt zum Frühstück zu essen. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Müsli isst, dass man sich eben halt ein bisschen Zimt drüber streut oder über seinen Porridge.
Berühmte Messerspitze Zimt.
Genau. Und was beim Zimt noch zu beachten ist, es gibt 2 unterschiedliche Arten, die auch von unterschiedlichen Pflanzen stammen. Und wer schon mal Zimt eingekauft hat, wird sich sicherlich gewundert haben, es gibt 2 Sorten, die auch im Preis sich deutlich unterscheiden. Einmal der echte Zimt, der Ceylon-Zimt und dann der Cassia-Zimt. Ich würde empfehlen, auf den Ceylon-Zimt zu setzen, weil der nämlich weniger von einem Stoff enthält, der sich ungünstig auf unsere Leber auswirken kann, das Kumarin. Da gab es vor Jahren halt Hinweise, dass zum Beispiel Kinder keine Zimtsterne essen sollten, weil sie ansonsten zu viel von diesem leberschädigenden Stoff aufnehmen. Mhm. Das hat man relativiert, also wenn ein Kind 1 oder 2 Zimtsterne isst, ist das sicherlich kein Problem. Aber in dem Cassia-Zimt ist halt sehr viel mehr von diesem Stoff drin. Deshalb würde ich empfehlen, tatsächlich auf den Ceylon-Zimt auszuweichen.
Wo kommt dieser Cassia-Zimt her?
Der Cassia-Zimt stammt normalerweise eher aus Südostasien und China. Und der Ceylon-Zimt stammt tatsächlich aus Sri Lanka. Und das ist halt die Baumrinde. Und bei dem anderen ist es eben halt ein Teil eines, also nicht der Zimtbaum, der uns da diese Zimt liefert, sondern die Früchte.
Also auch bei den Gewürzen genau darauf achten, wo sie herkommen und wo man sie auch kaufen möchte.
Genau.
Dann kommen wir noch zum Muskat. Das ist ja ein richtiges Familiengewürz bei uns. Da wird überall Muskat draufgerieben. Oder spielen wir erst noch einen Walzer?
Walzer ist schön.
Der Sorglos-Walzer. Und ganz sorglos sollen wir genießen an den Weihnachtsfeiertagen. Und es duftet halt so fein aus der Küche nach all diesen Gewürzen. Sternanis zum Beispiel oder Nelken oder Muskat, über die unterhalten wir uns jetzt gleich weiter, Frau Schwengel-Exner. Sternanis ist eigentlich so von der Optik her schon mal das allerschönste Weihnachtsgewürz.
Ja, also er sieht einfach fantastisch aus und man kann ihn also natürlich wunderbar verwenden für Tees zum Beispiel oder eben halt um Gerichte damit zu würzen. Aber sie eignet sich natürlich auch ganz toll, um zu dekorieren damit. Das sieht also auch immer sehr, sehr schön aus. Mir tut es dann immer nur um das Gewürz leid und ich versuche es dann nach Möglichkeit nicht zu oft zum Dekorieren zu verwenden. Lieber zum Kochen, genau. Also Sternanis ist ja so wirklich so ein typisches Gewürz, was man eben halt auch in den Punsch mit hineintut. Und das muss ja nicht unbedingt nur ein alkoholischer Punsch sein, sondern kann auch ein nicht alkoholischer sein. Und diese kleinen achteckigen Sternchen, die sind einfach wundervoll. Die kommen aus Südostasien und wachsen an Bäumen, die so ähnlich aussehen wie Magnolien.
Das wollte ich gerade fragen. Man vergisst immer ganz, wie die Gewürze wachsen.
Ja, und erst wenn sie getrocknet sind, entfalten die halt dieses typische anisartige Aroma, was auch an Anis und Fenchel erinnert. Und das liegt halt daran, dass da auch ein Inhaltsstoff drin ist, das Anetol, was man eben halt auch in Anis und Fenchel findet. Und weil eben halt so viele ätherische Öle drin sind, sollte man das Ganze auch sparsam verwenden. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass tatsächlich der Sternanis auch als schleimlösend gilt und oftmals dann auch in Hustensäften eingesetzt wird. Mhm. Und wie viele pflanzliche Hausmittel hilft auch dieses Gewürz bei Magen- und Darmproblemen. Und man kann es eben halt auch krampflösend und blähungstreibend einsetzen, wenn man jetzt da Magen-Darm-Probleme hat. Und in der Naturheilkunde wird es eben halt häufig als ätherisches Öl verwendet oder als Tee. Als Gewürz nimmt man es eben halt dann gemahlen daher und man kann eben halt auch die ganzen Sterne zum Beispiel in den Punsch mit hineinlegen oder in den Tee und dann nach einiger Zeit rausnehmen und hat dann eben halt dieses wunderbare Aroma drin.
Aber Sternanis ist was ganz anderes als Anis.
Das ist eine ganz andere Pflanze. Also der Anis ist ja eine einjährige krautige Pflanze. Und bei dem Sternanis sind es ja die Samen dieses Baumes, die ich da verwende. Also sind zwei unterschiedliche Produkte, also zwei unterschiedliche Pflanzen, die sehr ähnlich riechen und auch sehr ähnlich schmecken und auch ähnliche Inhaltsstoffe haben, aber sind ganz unterschiedlich. Aber ähnlich wie beim Anis ist es tatsächlich so, dass Menschen, die allergisch reagieren, auch auf den Sternanis allergisch reagieren können, weil dieses Anetol zum Beispiel drin enthalten ist. Und da sollte man dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn man weiß, dass man auf Anis reagiert, sollte man auch Sternanis nicht verwenden. Und es empfiehlt sich tatsächlich auch, wegen dieses Anetols auf Sternanis zu verzichten, wenn man zum Beispiel unter Epilepsie leidet. Das kann unter Umständen dazu führen, wenn ich da sehr viel von nehme, dass es triggernd wirkt. Oder wer eben halt unter Erkrankungen leidet, die mit Östrogen in Zusammenhang stehen, also bei Frauen Brustkrebs, Gebärmutterkrebs oder auch Endometriose, da wird auch abgeraten davon eben halt diesen Sternanis zu verwenden wegen des Anetols, was drin ist. Und für Schwangere kann ich in normalen Mengen Entwarnung geben. Da gilt der Sternanis als unproblematisch. Wenn man jetzt also ein paar Plätzl isst, wo eben halt tatsächlich ein bisschen Sternanis mitverarbeitet ist, ist das kein Problem. Wenn ich allerdings Junkie bin und große Mengen von Sternanis verzehre, sollte ich in der Schwangerschaft darauf verzichten, denn es gibt da nicht genug Daten dazu, was das mit uns machen kann und regelmäßig sollte man das dann nicht konsumieren.
Wobei, bei Gewürzen ist es ja so, zu viel mag man eigentlich dann gar nicht. Dann erschlägt einen der Geschmack.
Also das ist auch etwas, was uns dann vielfach rettet, dass wir einfach diesen Überschuss an Gewürz gar nicht zu uns nehmen mögen, weil wer nimmt schon einen ganzen Löffel Zimt in den Mund und schluckt den so runter? Es sei denn, man macht eben halt eine von diesen auf Social Media häufig zu findenden Challenges. Da gab es also in den letzten Jahren auch welche zu Zimtpulver und zu Muskat, von denen wir dringend abraten, da eben halt so einen ganzen Teelöffel runterzuschlucken, ohne was dazu zu trinken. Also das kann massive negative Folgen haben, weil man sich eben halt verschlucken kann und da raten wir also dringend von ab.
Ach Gott, jetzt rede ich schon wie meine Oma, was es alles gibt. Aber das ist ja genau das Gefährliche, was man in der Jugend macht, dass man Dinge ausprobiert. Und Gewürze erscheinen ein harmlos, aber in der Konzentration ist es dann natürlich gefährlich.
Genau, und vor allen Dingen auch in der Zubereitungsform, also dieses Pulver, wenn ich das trocken runterschlucke, dann habe ich eben halt das Problem, dass ich mich daran verschlucken kann und dass es dann eben halt dahin gelangt, wo es nicht hin soll. Und das ist dann das wirklich Gefährliche daran.
Jetzt kommen wir zum Muskat oder zu den Nelken?
Ja, wir können auch mit dem Muskat fortfahren.
Ja, also eine Muskatnuss ist schon mal was Schönes. Die wächst schon mal schön, die ist ja so schön ummantelt und dann knackt man die Nuss und dann ist dieses Innenleben köstlich für Suppen, finde ich. Genau. Diese Muskat kommt bei mir überall hin.
Ja, also es ist vielseitig zu verwenden, die Muskatnuss. Aber auch an Muskat scheiden sich tatsächlich die Geister. Es gibt diejenigen, die Muskat lieben. Und es gibt diejenigen, die hassen ihn. Und das Schöne ist ja, dass man bei den Gewürzen Gott sei Dank auch selber entscheiden kann, wenn man selber kocht, ob man sie nutzt oder nicht. Und eigentlich ist die Muskatnuss keine Nuss im eigentlichen Sinne, aber sie ist halt der Samen.
Die nussförmige, ja.
Genau, von diesem Muskatbaum. Und sie werden heute überwiegend in Afrika und Südamerika angebaut, stammen aber ursprünglich aus Indonesien. Also auch eine weit gereiste Gewürz, was eben halt tatsächlich auch so einen richtig exotischen Touch hat. Und es ist ja so ein süßlich-herbes Aroma, den so gemahlene Muskatnüsse ausstrahlen. Und ich würde halt immer empfehlen, da auch die ganze Nuss zu kaufen und frisch zu reiben, weil das einfach nochmal mehr an Aroma birgt. Denn diese Nuss als Ganze hält das Aroma deutlich länger als die vermahlenen Pulver.
Wie eigentlich immer bei allen Gewürzen.
Das ist bei den meisten Gewürzen so, auch beim Sternanis, den wir ja eben besprochen haben. Auch wenn man den eben halt frisch mörsert, dann hat man da auf jeden Fall ein sehr viel intensiveres Aroma, als das eben halt der Fall ist, wenn ich gemahlenes Produkt verwende. Das kann ich auch viel, viel länger lagern. Das ist dann auch ein sehr positiver Effekt, weil es dann eben halt auch länger hält und das ist ja auch nachhaltig. Und zurück zur Muskatnuss. Also die hat auch positive Auswirkungen auf die Verdauung zum Beispiel. Aber wenn ich davon zu viel zu mir nehme, und das kann tatsächlich sein, wenn ich so 5 bis 10 Gramm zu mir nehme, dann kann ich auch eine Muskatvergiftung erleiden.
Wie viel ist denn das ungefähr? Ich kann immer schlecht schätzen.
Das sind mehrere Teelöffel, die man davon zu sich nehmen müsste. Das ist, hört sich jetzt etwas komisch an, aber die Muskatnuss enthält einen Stoff, der in unserem Körper umgewandelt in eine Amphetamin Substanz. Das heißt also, das, was viele als Ecstasy kennen, lässt sich auch theoretisch aus der Muskatnuss gewinnen. Das schafft unser Körper aus dem sogenannten Myristicin. Und wer eben halt auf diese halluzinogene und euphorisierende Wirkung abzielt, der nimmt da häufig große Mengen von zu sich. Davon raten wir aber auf jeden Fall ab, weil da sehr starke Nebenwirkungen auftreten können. Das fängt an mit so leichten Beschwerden wie Übelkeit, geht über Erbrechen und Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, aber auch bis zu Herzrasen mit einem Blutdruckanstieg, Bewusstseinsstörungen einher. Also, und am Ende stehen auch Leber- und Nierenschädigungen oder Krampfanfälle. Also das ist tatsächlich etwas, wenn man da zu viel von nimmt, kann das tatsächlich auch schaden. Aber die Prise, die man sich über den Blumenkohl streut oder in die Kartoffelsuppe gibt, die macht natürlich nicht diese Wirkung. Also von daher kann ich da zumindest schon mal Entwarnung geben. Und Muskatnuss ist zum Beispiel etwas, was auch in der traditionellen chinesischen Medizin ganz oft eingesetzt wird und wo man festgestellt hat, dass dieser Extrakt daraus auch unter Umständen Entzündungen abpuffern kann. Und das ist ja etwas, was durchaus positiv ist. Von daher Muskatnuss also durchaus ein sehr empfehlenswertes Gewürz.
Aber das ist halt vielen vielen Jahren, und Gewürzhandel war ja was ganz Kostbares, es waren ja wertvolle Güter, seit vielen Jahren in der bayerischen Küche auch. Ich weiß, mein Opa, Jahrgang 1883, dass der immer eine Muskatnuss, hat er mal gesagt, eine Muskatnuss, über alles eine Muskatnuss gerieben hat, über Fleisch, über Suppen, über alles. Das war wirklich ein traditionelles Gewürz, schon, obwohl es so ein exotisches Gewürz ist.
Ja, also viele unserer Gewürze kennen wir auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Die haben ja eine ganz lange Historie. Also seitdem eben halt die Gewürzstraßen, die im Mittelalter etc. Uns die Gewürze gebracht haben und wir eben halt Handel treiben mit exotischen Ländern, waren das natürlich die Dinge, die dafür gesorgt haben, dass wir auch andere Geschmäcker kennengelernt haben. Also unsere Vorfahren in der Steinzeit, die eben halt vielleicht mal einen Mammut gefangen haben oder irgendein anderes Tier.
Haben den nicht so gut gewürzt, wie wir jetzt unseren schönen Braten.
Also die werden sicherlich auch das ein oder andere Kraut dazu verzehrt haben, weil man sich ja nicht nur rein vom Fleisch ernährt hat, sondern viel auch von dem, was man eben halt sammeln konnte. Also Jäger und Sammler war man ja. Und da gab es dann eben halt viel, was man gesammelt hat. Und da gab es natürlich auch Kräuter, die waren eben halt positiver. Von den bitteren hat man eher Abstand genommen, weil man dann eben halt bei bitteren Geschmacksrichtungen eher Vergiftungspotenzial hatte und die Menschen das nicht so überlebt haben, wohingegen süße Geschmäcker eben halt durchaus positiv waren. Also wir kombinieren heute die Preiselbeeren zum Beispiel mit dem Camembert oder dem Rehbraten und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es das früher eben halt gegeben hat, dass man eben halt diese Früchte mit dem Fleisch kombiniert hat. Und seitdem eben halt Gewürze in großem Maßstab im Mittelalter zum Beispiel zu uns gekommen sind, wurden sie natürlich erst von den Reichen und Schönen verwendet. Das heißt, an den Höfen fanden die zuerst Eingang. Und das hat sich dann nachher eben halt vergünstigt, weil eben halt auch mehr importiert wurde. Und da fing dann eben halt auch das Bürgertum an, Gewürze zu verwenden. Und das war etwas ganz Besonderes. Aber deshalb ist es eben halt auch so, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern teilweise auch schon
Muskatnuss hatten.
Viele der Gewürze wie die Muskatnuss verwendet haben.
Über Nelken unterhalten wir uns dann gleich nach den 11er Nachrichten. Aber wir wollten auch noch mal darauf hinweisen, dass Qualitätsunterschiede bei Gewürzen ganz wichtig sind. Man sollte sich schon überlegen, wo man welche Gewürze kauft, damit sie wirklich ihr Aroma und ihre Wirkstoffe entfalten.
Ja, und wenn man eben auf Nummer sicher gehen will, dass eben halt zum Beispiel keine Pestizide etc. verwendet sind, dann kann man also auch auf Biogewürze zurückgreifen, weil da sind eben halt diese Pestizide zum Beispiel nicht gestattet.
Die dann oft in konzentrierter Form dann in den Gewürzen sind. Über den wunderbaren Kardamom, Sternanis, Zimt darüber und meine geliebte Muskatnuss, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, Frau Schwengel-Exner. Die Nelken wollten wir noch erwähnen. Die kommen ja in guten Braten vor oder man spickt die Äpfel damit oder die Birnen als Beilage. Sind auch für den Duft in der Wohnung angenehm.
Ja, also es gibt ja auch den Tipp, zum Beispiel zur Weihnachtszeit Orangen mit Nelken zu spicken und sie dann eben halt in der Wohnung aufzustellen, um diesen weihnachtlichen Wohlgeruch zu haben. Merkt man also schon, die Nelken haben sehr viel ätherisches Öl, was eben halt für diesen besonderen Geruch auch verantwortlich ist und auch für einen Teil des Geschmacks, den sie eben halt liefern. Und nicht nur zum Braten, man nimmt sie ja auch zum Beispiel in Pfefferkuchen und Lebkuchen. Da werden auch Nelken verwendet, um eben halt diesen speziellen weihnachtlichen Geschmack zu haben. Mein Tipp ist für Sie tatsächlich, nicht zu viel von den Nelken zu nehmen und sie möglichst als Ganzes zu nehmen. Mhm. Die ganzen Nelken in das Gericht hineingeben, was Sie verwenden wollen. Im Lebkuchen wird es schwierig, da würde ich tatsächlich gemahlene Nelken nehmen, aber dann auch nur ganz wenig. Und im Ganzen mitkochen und vor dem Servieren rausnehmen, dann hat man die Gewähr, dass man nicht zu viel von diesem ätherischen Öl, was in der Nelke ist, drin hat. Und dass es nicht zu stark danach schmeckt und dass man eben halt auch nicht so unangenehme Folgen hat. Manchmal hat es so ein leicht adstringierende, also zusammenziehende Wirkung, das Nelkenöl. Das liegt daran, dass Nelkenöl auch in der Medizin oder in der Naturheilkunde verwendet wird. Zum Beispiel, wenn Sie Zahnschmerzen haben, gibt es ja den Tipp, da eben halt eine Nelke an den Zahn zu stecken und oder auf einer Nelke zu kauen oder Nelkenöl zu verwenden, um eben halt Zahnschmerzen oder auch Schmerzen am Zahnfleisch zu beseitigen. Das Nelkenöl hat auch positive Wirkung bei Magenschmerzen zum Beispiel oder bei Halsschmerzen. Insgesamt wirkt das Ganze halt entzündungshemmend und kann im Magen-Darm-Trakt auch krampflösend wirken und schmerzstillend. Das ist natürlich wunderbar. Man sollte halt nur nicht zu viel des Guten tun, weil wenn man zu viel von diesem Nelkenöl zum Beispiel auf dem Zahnfleisch verreibt, dann kann es eben halt auch dazu führen, dass ich es nicht verbessere, sondern verschlimmere, wenn ich das sehr lange mache. Das kann nämlich dann auch zu einer offenen Wunde führen. Weshalb man eben halt empfiehlt, dieses Nelkenöl, dann, wenn man es für den Mundraum oder so verwenden möchte, innerlich, das dann tatsächlich zu verdünnen. Aber bei den ganzen Nelken, wenn ich die mal zerbeiße, weil ich es im Rotkohl drin hatte und sie nicht rausfischen konnte, ist es kein Problem. Es bleibt ja nur sehr kurz im Mund und wird auch wieder ausgeschieden, die Nelke. Also da brauche ich mir dann da keine Sorgen zu machen. Und sie enthält eben halt nicht nur diese ätherischen Öle, sondern viele andere positive Stoffe, wie zum Beispiel Phenole und Flavonoide, diese sekundären Pflanzenstoffe, die eben halt sehr positiv für unseren Körper sind und die da eine ganz große Rolle spielen bei der Vorbeugung von verschiedenen Erkrankungen.
Also Nelken sollte man dann schon in seinem Gewürzfach oder Gewürzregal haben.
Also bei mir gehören sie auf jeden Fall dazu. Wenn man den Nelkengeschmack mag, dann ist es auf jeden Fall etwas, was man eben halt sehr vielseitig anwenden kann. Und diese Blüte dieses Nelkenstrauchs, die hält sich als Ganze natürlich auch relativ lange, sodass ich also selbst, wenn ich mir so ein Glas mit Nelken kaufe, das eben halt auch relativ lange aufbewahren kann.
Wo tun Sie Nelken rein? Auch in Fleischgerichte?
Also wir essen relativ wenig Fleisch, aber da packe ich es auch mit dran. Mhm. Und bei mir kommt es klassischerweise immer in den Rotkohl, den wir sehr oft essen. Aber da muss es auf jeden Fall dazu. Und ich verwende Nelkenpulver auch manchmal, wenn ich so exotische Gemüsepfannen oder sowas mache. Da kommt bei mir auch Nelke mit dran.
So als exotische Nuance.
Genau.
Man kann ja wirklich die Gerichte so ganz leicht wie parfümieren mit einem Hauch von einem Gewürz, das man, wie Sie gerade empfohlen hat, dann vielleicht auch wieder rausnimmt.
Genau, also das passiert bei uns auch, dass ich tatsächlich die Nelke als Ganze verwende und sie rausfischen kann, weil ich habe in der Familie auch Menschen, die es absolut nicht mögen, mal auf so eine Nelke zu beißen, weil das für sie viel zu intensiv ist.
Bei solchen Gesprächen kommen immer Kindheitserinnerungen hoch. Ich mochte es immer nicht, wenn ich auf eine Wacholderbeere gebissen habe.
Auch das ist ein Gewürz, was sicherlich sehr positiv zu bewerten ist, aber es ist halt vom Geschmack her sehr intensiv und leicht bitter auch, wenn man drauf beißt. Also das kann ich verstehen, dass da manch einer dann sagt, nein, das ist nichts für mich. Deswegen also, wenn man da so einen Ansatz macht, packe ich tatsächlich die Gewürze dann auch ganz in ein kleines Gewürzsäckchen oder eben halt in so ein Gewürzei. Gibt es ja auch, die man mit reinlegen kann. Dann kann man sie nachher auch leicht entnehmen und hat dann da kein Problem, dass da vielleicht doch noch die Wacholderbeere oder die Nelke im Gericht herumschwimmt und man versehentlich drauf beißt.
Das gehört aber auch dazu.
Auch das gehört dazu.
Dann ist eine Erfahrung. Lernt man auch jung zu erkennen, was das für ein Gewürz ist, wonach schmeckt, wie es ausschaut.
Definitiv. Bei den Gewürznelken sollte man vielleicht noch daran denken, dass eben halt in der Schwangerschaft besser darauf verzichtet werden soll, weil die möglicherweise auch Wehen auslösen können, wie bei einigen anderen Gewürzen auch. Und wer blutverdünnende Medikamente nimmt, sollte auch nachfragen, ob da Wechselwirkungen mit dem Medikament, was man nimmt, möglich sind.
Also die Dosierung ist ganz wichtig. Und wenn man erkrankt ist oder starke Medikamente nimmt, dass man es nochmal abklärt, damit keine Wechselwirkungen entstehen.
Genau, also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Also gerade bei so Gewürzen wie Nelken, Muskat etc. Da ist also ein bisschen Vorsicht angesagt, wenn man eben halt Medikamente nimmt. Blutverdünner, Blutdrucksenker etc. Oder auch die Schwangeren müssen da ein bisschen besser auf sich aufpassen. Mhm. Von daher kann es nicht schaden, wenn man da tatsächlich Arzt oder Ärztin nochmal fragt, ob da eine Wechselwirkung besteht. Genau wie bei den Grapefruit oder Pampelmusen, die ja eben halt auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben.
Wir ratschen über Genüsse in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Nächste Woche ist ja schon Weihnachten, ist wieder schnell gegangen. Und die ganzen feinen Sachen gibt es ja vorher schon. Und auf Elisen Schokoladenlebkuchen kann ich leider nicht verzichten. Wie halten wir es mit der Schokolade an den Weihnachtsfeiertagen?
Also Schokolade gehört ja für viele einfach mit dazu. Und wenn man sich mal Statistiken anguckt, ist es tatsächlich so, dass in Deutschland also mehr als 50% der Menschen täglich Süßigkeiten zu sich nehmen. Von daher sind wir da also eine Nation der Süßmäuler, was sich sicherlich nicht so positiv auf unsere Gesundheit auswirkt, aber ein gelegentliches Stück Schokolade dagegen habe ich auch aus ernährungsphysiologischer Sicht nichts einzuwenden. Von daher also, wenn man Schokolade isst, dann am besten mit Genuss, sodass man eben halt vielleicht nicht die ganze Tafel auf einmal verspeist, sondern vielleicht schon nach zwei Stückchen sagt, das hat mir jetzt gereicht, indem man es zum Beispiel langsam im Munde zergehen lässt, weil man dann auch die vielen Geschmacksnuancen, die Schokolade bietet, eben halt auch auf sich wirken lassen kann und das viel deutlicher wahrnimmt, als wenn man sie so krachend in sich hineinmampft und gar nicht richtig feststellen kann, was habe ich da eigentlich gegessen.
Aber Sie empfehlen auch, je bitterer, desto besser.
Also wenn man eben halt sich mal den Zuckergehalt anguckt, dann ist es natürlich so, dass ich, je mehr Kakaoanteil ich drin habe, desto weniger Platz ist ja für den Zucker. Mhm. Wenn ich eine 77-prozentige Bitterschokolade habe, habe ich nur noch 23% für alle anderen Zutaten und da gehört die Kakaobutter dazu, die Kakaomasse. Und natürlich auch Zucker, aber dafür bleibt halt nicht so viel. Und da habe ich dann zumindest zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe Schokolade gegessen und ich habe weniger Zucker gegessen, als hätte ich zum Beispiel eine Milchschokolade oder eine weiße Schokolade zu mir genommen.
Und von der Bitterschokolade kann man erfahrungsgemäß ja weniger essen als von der süßeren Schokolade. Da ist der Gaumen dann etwas überstrapaziert.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man von den bitteren Schokoladen meist nicht so viel zu sich nimmt wie von den sehr süßen. Das kann also auch schon mal verhindern, dass man eben halt zu viel davon zu sich nimmt.
Wer auch immer es schafft, eine Tafel Schokolade stehen zu lassen und nicht bis zu Ende zu verputzen, das macht schon süchtig. Schokolade und Zucker machen ja leider süchtig. Also eher der Zuckergehalt in der Schokolade, die Schokolade selbst nicht.
Also ob es eine Sucht ist oder nicht, es ist eher so eine psychische Abhängigkeit, dass man eben halt...
Also eine Belohnung war immer.
Das ist eben da wird unser Belohnungszentrum natürlich getriggert und viele von uns verbinden ja noch die Schokolade mit irgendwelchen positiven Dingen. Also früher wurde ja auch oftmals Schokolade verschenkt zum Geburtstag als besonderes Mitbringsel oder wenn man eben halt gute Noten hatte. Mhm. Das kenne ich jedenfalls aus der Kindheit noch, dass es dann auch zum guten Zeugnis mal eine Tafel Schokolade gab, die wir sonst nicht immer
oder
im Haus hatten.
Oder als Mitbringsel, hatten. Wenn jemand gekommen
ist. Wenn eben
schön
halt
teilen.
Gäste da waren, genau. Also das kenne ich auch noch und man verbindet mit dieser Schokolade natürlich sehr positive Emotionen. Mit der Süße verbindet man auch immer irgendwie etwas Positives, weil unser menschlicher Geschmack drauf geprägt ist. Das Erste, was wir schmecken, ist süßes Fruchtwasser und geht mit der süßen Muttermilch weiter. Von daher ist der süße Geschmack etwas, was uns also quasi schon vor der Wiege
ist
quasi...
Ist Fruchtwasser süß?
Ja, Fruchtwasser ist süß und das ist also der erste Geschmack, mit dem wir konfrontiert werden, im Mutterleib schon. Und von daher sind wir natürlich auf diesen süßen Geschmack konditioniert. Und das dann natürlich etwas, was süß schmeckt und was so schmelzig und cremig ist wie Schokolade, dann unser Belohnungssystem triggert, ist ja völlig normal.
Und wir zeigen uns ja auch immer von unserer Schokoladenseite, wenn wir uns von der besten Seite zeigen wollen.
Definitiv. Die beste Seite wird immer noch als Schokoladenseite bezeichnet. Und die Schokolade hat halt neben diesem Süßen auch noch Inhaltsstoffe, die dafür sorgen, dass wir uns eben halt wohlfühlen. Sie enthält Tryptophan, eine Vorstufe von Glückshormonen. Mhm. Und kann natürlich dafür sorgen, dass es auch so eine leichte Stimmungsaufhellung gibt. Und wenn es eben halt im Winter trübe und dunkel ist, wie wir es ja die letzten Tage häufig hatten. Jetzt ist hier in München gerade strahlender Sonnenschein, aber wenn es halt so trübel und dunkel ist, braucht man vielleicht auch einfach mal so einen kleinen Stimmungsaufheller und da kann dann das Stück Schokolade vielleicht schon dazu beitragen, dass wir uns psychisch auf jeden Fall etwas wohler fühlen.
Die Betonung liegt auf kleinem Stimmungsaufheller, also nicht die ganze Tafel, sondern einfach mit Genuss auf der Zunge zergehen lassen. Da achten wir, glaube ich, heutzutage so wenig drauf, weil es allen immer pressiert, dass man viel zu schnell isst und es nicht so auf sich wirken lässt, den Genuss, dass wirklich die Geschmacksknospen explodieren dürfen.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man überhaupt merkt, was man isst, dass man eben halt bewusst wahrnimmt, was esse ich. Und dann reichen eben halt tatsächlich auch kleinere Mengen aus, wenn man das bewusst und ganz aktiv wahrnimmt, dass man eben halt auch spürt, ich beiße ein Stückchen von diesem Schokoladenriegel ab und merke eben halt, wie ist die Konsistenz, wie ist die Temperatur, wie ist das Aroma, wie entfaltet sich das auch im Mund, dass ich es eben halt nicht abbeiße und rasch kaue und dann runterschlucke,
weil das nächste Stück schon wartet.
Ja, weil das nächste Stück schon wartet, aber wenn ich es eben halt langsam mache, dann habe ich auch viel mehr Chancen eben halt, dieses wertvolle Lebensmittel zu genießen und auch die verschiedenen Nuancen der Aromen zu genießen, die drin sind. Es gibt ja nicht nur weiße Vollmilch- und Zartbitterschokolade, sondern so viele verschiedene Sorten an Schokoladen, die auch unterschiedlichste Zutaten haben, also von Nüssen über Mandeln, Honig, Karamell, Salzkaramellschokoladen. Welche
jetzt,
mit Früchten,
jetzt der Pistazienboom.
Mit Pistazienfüllungen etc. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten, die eben halt auch unterschiedlich schmecken und zu bemerken, was esse ich da überhaupt, nicht nur bei Schokolade, ist etwas, was dazu führt, dass ich zum einen eben halt nicht so viel esse, dass ich Aromen bewusster wahrnehme, dass ich meinen Geschmack auch schule und gerade bei der Schokolade oder anderen sehr kalorienreichen Lebensmitteln, zu denen die Schokolade ja leider auch zählt, ist es so, dass wir dann davon aber auch viel weniger essen, wenn wir es bewusst genießen.
Wie bei allen Dingen.
Das ist der Fall, wenn man zum Beispiel eine Mahlzeit langsam genießt und sich Zeit lässt, dann wird aus einem Kartoffelknödel dann plötzlich nur noch ein halber oder es wird aus zweien dann nur noch einer, weil einem das einfach reicht, weil man die Sättigung auch viel schneller bemerkt und auch dann in Ruhe gegessen hat und ja, mein Körper auch Zeit hatte, Hunger und Sättigung auseinanderhalten zu können und Appetit und.
Man isst ja schneller, wenn man hungrig ist. Aber das ist langsamere Essen, das ist ja auch eine Disziplin, die man allmählich verlernen. Auch mal wieder das Besteck hinzulegen, da packe ich mich schon an der eigenen Nase.
Ja, also man muss sich tatsächlich da ein bisschen disziplinieren und das vielleicht auch einfach mal ganz bewusst machen, dass man sagt, ich mache jetzt auch mal eine Pause. Wer das noch nicht so kann, kann das natürlich auch erreichen, indem er, wenn man selber gekocht hat, zum Beispiel erstmal nur eine kleine Portion auf den Teller auflegt und dann vielleicht nochmal nachnimmt, wenn man merkt, ich habe dann noch Hunger. Da kann man sich auch ein bisschen disziplinieren, um da die Mengen ein bisschen zu regulieren und dann eben halt auch damit dafür sorgen, dass man eben halt nicht massiv zunimmt oder eben halt das Gewicht hält, was man hat oder vielleicht sogar im besten Fall noch etwas abnimmt, weil man eben halt plötzlich merkt, diese Riesenportion brauche ich gar nicht mehr.
Worauf muss ich jetzt achten, um zur Schokolade zurückgekommen zu sein? Worauf muss ich achten, beim Einkauf von Schokolade?
Also bei der Schokolade gibt es zwar rechtliche Vorschriften, wie sie beschaffen sein muss, das sagt aber noch nichts über die Qualität der Schokolade aus. Also da gibt es Schokolade sehr hoher Qualität. Man kann sie auch selber herstellen aus Rohstoffen. Auch immer eine schöne Geschichte zu Weihnachten, mal selbstgemachte Schokoladen zu verschenken. Da sollte man darauf achten, dass eben halt hochwertige Zutaten verwendet worden sind und dass man eben halt auch schaut, was ist denn da noch so drin? Ist denn zum Beispiel tatsächlich nur Kakaobutter verwendet worden oder sind vielleicht andere Fette mit eingearbeitet worden, weil die billiger sind? Denn Kakao hat ja in den letzten Jahren doch sehr großen Preisanstieg verzeichnet. Und da hat man eben halt auch bei der Kakaobutter in einigen Schokoladen vielleicht das Ganze durch andere pflanzliche Fette ersetzt. Das ist gesetzlich auch erlaubt. Man muss es nur dann entsprechend deklarieren. Also es muss auf der Zutatenliste dann eben halt stehen, dass es mit pflanzlichen Fetten ist. Mhm. Aber da kann man eben halt schauen, ist da zum Beispiel nur die gute Kakaobutter verwendet und vielleicht eine Vollmilch oder sind da günstigere Produkte verwendet worden? Wird zum Beispiel richtige Vanille, also echte Bourbon-Vanille, die auch natürlich vom Preis her deutlich höher ist, verwendet oder nimmt man vielleicht nur ein günstiges Aroma, was drin ist? Also da gibt es ganz große Qualitätsunterschiede. Da hilft es dann tatsächlich, wenn man auf die Zutatenliste schaut. Da kann man das ganz genau erkennen. Und auch beim Zucker gibt es oder bei der Süße gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie es gesüßt sein kann. Da kann man dann mal schauen, ob man da eine bekommt, die eben halt mit regionalem Zucker zum Beispiel hergestellt ist.
Ist die teure Schokolade automatisch gleich die bessere?
Das muss nicht unbedingt sein. Also das hängt natürlich auch viel davon ab, was ich geschmacklich erwarte. Häufig geht man ja davon aus, dass teure Schokolade besser ist. Aber wenn man sich das mal anschaut, gerade so Präsentpackungen oder die Schoko-Weihnachtsmänner, die man finden kann, die haben häufig nicht so eine hochqualitative Schokolade verwendet. Und man zahlt trotzdem relativ viel pro Kilo. Da sollte man also schon mal schauen, wie sieht das aus mit den Zutaten. Ist es von einem großen Hersteller, sind es kleine Hersteller? Also Schokolade kann auch zu einem günstigeren Preis eine gute Qualität aufweisen, aber ich muss halt wirklich genau drauf gucken, was ist drin. Was ich immer empfehlen würde, ist tatsächlich darauf zu achten, dass man eben halt zum Beispiel Schokolade kauft, wo Zutaten wie der Kakao und der Zucker aus fairem Handel kommen. Das wirkt sich nicht auf die Produktqualität unbedingt aus, aber es hat eben halt viel damit zu tun, wie die Erzeugungsbedingungen sind in den Ländern, aus denen der Kakao zu uns kommt. Denn auch dort gibt es eben halt viele Plantagen, die Kakaopflanzen anbauen, auf denen zum Beispiel Kinderarbeit noch gang und gäbe ist. Und um das zu verhindern, kann man eben halt zum Beispiel auf Schokolade aus fairer Produktion zurückgreifen, weil da eben halt sichergestellt wird, dass die Mitarbeitenden dort unter besseren Bedingungen arbeiten können.
Da sollte man dann wie bei jedem Einkauf, aber da bei der Schokolade besonders drauf achten. Zur Weihnachtszeit, zur Adventszeit gehört natürlich auch, auf den Christkindlmarkt zu gehen, ein paar Würstel zu essen, vielleicht ein paar Christbaumkugeln und einen Glühwein oder einen Punsch zu trinken. Wir beide sind ja von der alkoholfreien Abteilung, Frau Schwengel-Exner, Sie und ich. Aber es gibt so feine alkoholfreie Alternativen. Und all diese Getränke sind natürlich babsüß.
Ja, in vielen Fällen sind tatsächlich Glühwein, Eierpunsch oder auch die alkoholfreien Alternativen, die es da gibt, wie alkoholfreier Glühwein oder Früchtepunsch, relativ süß. Wer also nicht so ein Süßschnabel ist, hat da meistens etwas Schwierigkeiten. Und es ist zwar gesetzlich festgelegt, wie Glühwein beschaffen sein muss oder wie zum Beispiel Fruchtglühwein beschaffen sein muss. Da gibt es also gesetzliche Vorschriften, die das regeln. Also das heißt, muss bei der alkoholischen Variante immer aus Wein bestehen. Das kann neben Weiß- und Rotwein inzwischen auch Roséwein sein. Dann kommen eben halt, darf Zucker zugesetzt werden, verschiedene Gewürze dürfen hinzukommen. Es dürfen auch Extrakte verwendet werden, Aromaextrakte und Aromastoffe. Allerdings, was man nicht hinzugeben darf in einen Glühwein, das sind Wasser oder Tee oder Fruchtsaft oder einen anderen Alkohol als Wein. Dann wäre es nämlich kein Glühwein mehr. Sondern
also wie ein Schnaps oder so.
Ja, also wenn man jetzt auch auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein mit Schuss, das ist eigentlich kein Glühwein mit Schuss, sondern das wäre dann tatsächlich ein Punsch, wenn man das nach der gesetzlichen Definition nehmen würde. Also wenn da Arak oder irgendwas anderes, Rum etc. da mit hinzukommt, ist es kein Glühwein mehr, sondern dann ist es ein Punsch. Und bei den Fruchtweinen ist es ähnlich, dann nimmt man eben halt den Fruchtwein als Basis und darf auch da Zucker oder andere alternative Süßungsmittel verwenden. Und bei den alkoholischen Varianten müssen immer zwischen 7 und 14,5 Volumenprozent Alkohol enthalten sein. Das heißt also, unter 7% komme ich da beim Glühwein oder beim Fruchtglühwein nicht raus. Das ist anders bei den alkoholfreien Varianten. Da darf es dann tatsächlich alkoholfrei sein. Da kann ich einen alkoholfreien Glühwein zum Beispiel nehmen, der auf Basis eines alkoholfreien Weines produziert wurde. Aber auch der kann noch Reste von Alkohol enthalten, weil bis 0,5 Volumenprozent muss das nicht angegeben werden. Das Gemeine beim Glühwein ist, dass wir den ja meistens sehr gutieren und hinterher dann aber häufig mit Kopfschmerzen aufwachen durch diese Mischung mit dem Zucker, reagieren halt viele drauf, dass sie gesundheitlich noch stärkere Auswirkungen bemerken.
Was ist das eigentlich für eine Reaktion im Körper, Zucker und Alkohol?
Also es
ist ja auch bei
so,
Feuerzangenbowle und den anderen
halt Heißgetränken. Wir trinken häufig mehr davon, weil es einfach süß ist. Und dann ist natürlich der Alkoholgehalt einfach höher. Das ist jetzt nicht eine Reaktion mit dem Zucker und dem Alkohol, sondern es ist einfach, bei süßen Getränken greift man eben halt in größeren Mengen zu. Und bei einem Alkoholgehalt beim Glühwein von 14,5%, wenn ich da 3 Tassen trinke, das ist schon eine ganze Menge an Alkohol, die ich mir dazu führe. Und das würde man vielleicht bei einem ganz normalen Wein gar nicht so merken, weil man dann irgendwann merkt, oh, der Geschmack ist einfach zu intensiv. Man merkt halt bei diesen Produkten den Alkohol nicht so. Und wenn man ein Produkt hat, was eben halt alkoholischer schmeckt, greift man häufiger in den Mengen nicht zu. Was neu ist, seit 2023, seit dem Dezember, ist, dass Glühwein entgegen vielen anderen alkoholischen Getränken eine Zutatenliste enthalten kann. Da kann man also ganz schnell auf einen Blick sehen, was für ein Produkt das ist, wenn die Zutatenliste auf der Flasche steht. Die Hersteller dürfen aber auch nur einen QR-Code aufbringen zum Beispiel. Das sind diese schwarz-weiß gemusterten
Kacheln,
die man auf den Produkten
findet. Wo man mit dem Handy
draufgehen
kann und dann leitet es einen weiter zu der Website.
Und da wird man dann weitergeleitet auf eine Website, wo dann eben halt die Zusammensetzung aufgeführt ist. Das ist also eine Besonderheit beim Wein, dass man das da auch so machen, beim Glühwein, dass man das da auch so machen kann mit der Zutatenliste. Das erschwert es natürlich uns als Verbraucherinnen und Verbraucher festzustellen, was ist denn jetzt eigentlich in diesem Glühwein drin? Ich kann dann nämlich nicht auf den ersten Blick feststellen, ist da neben dem Wein und dem Zucker und den Gewürzen, was ist denn da noch drin? Sind da Aromen verarbeitet? Ist da irgendwas anderes mit drin? Das kann ich nicht auf Anhieb feststellen. Und das ist für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so schön. Es ist ein kleiner Fortschritt, weil man immerhin bei dem Glühwein jetzt eine Zusammensetzung sieht. Bei anderen alkoholischen Getränken, die eben halt mehr als 1,2% Alkohol enthalten, ist es so, dass da keine Zutatenliste drauf sein muss. Also da hat man beim Glühwein schon einen ganz großen Vorteil gegenüber anderen alkoholischen Getränken.
Jetzt kommen wir noch zu den anderen Getränken. Ich kenne das von amerikanischen Freunden. Da gab es um die Weihnachtszeit immer Eggnog. Das war wie heißer Eierlikör. Hat köstlich geschmeckt. Heutzutage heißt es Eierpunsch.
Ja, also der Eierpunsch, das ist auch so ein Produkt, an dem scheiden sich die Geister. Der eine mag es, der andere findet es ganz furchtbar. Und die Schwierigkeit beim Eierpunsch ist, dass der nicht gesetzlich geregelt ist, was seine Zusammensetzung anbelangt. Das heißt also, im Prinzip kann jeder Hersteller sich seinen Eierpunsch selber definieren und selber zusammenstellen, wie er das meint. Und da gibt es auch Hersteller, die haben dann zwar einen Eierpunsch im Sortiment, da ist aber gar kein Ei drin. Und auch keine Sahne. Und
jetzt bin ich aber gespannt, weil es danach schmeckt, was da drin ist.
Da steht dann zum Beispiel drauf mit leckerem Eierpunschgeschmack. Das heißt also, da wurde nur Aroma verwendet, damit das Getränk, was ich da dann vorfinde, nach Eierpunsch schmeckt. Und da verbergen sich dann eben halt teilweise ganz andere Getränke dahinter, meistens mit Alkohol, die dann eben halt ein weinhaltiges Getränk oder ähnliches sind. Aber es muss kein Ei drin sein, anders als beim Eierlikör, muss ich also im Eierpunsch kein Ei haben, um es Eierpunsch nennen zu dürfen. Das finden wir als Verbraucherzentrale nicht richtig. Wir finden, es muss schon draufstehen, ob Ei enthalten ist oder nicht. Und das muss auch für Verbraucherinnen und Verbraucher ganz klar zu erkennen sein.
Glühwein, Eierpunsch, Jagertee, was es alles gibt an den Standeln und was an kalten Adventsabenden und zur Weihnachtszeit, auch wenn man draußen zum Beispiel vor der Feuerschale sitzt, sehr gemütlich ist. Was sind denn die alkoholfreien Alternativen?
Also alkoholfreie Alternativen zu eben halt Glühwein und Co. sind natürlich die Fruchtpunsche. Also wenn man da so einen Fruchtsaft hat, der dann eben halt auch mit winterlichen Gewürzen versetzt sein kann, nicht muss, die werden dann auch erhitzt und geben dann eben halt weihnachtliche Stimmung wieder, aber ohne Alkohol. Und es gibt auch von einigen Anbietern alkoholfreien Glühwein. Mhm. Das wäre dann auch eine Alternative, die eben halt ohne Alkohol auskommt.
Der schmeckt wahrscheinlich vergleichbar, weil es ja die Gewürze immer ausmachen, den Geschmack von Glühwein.
Ja, also das schmeckt sehr ähnlich. Inzwischen sind ja auch alkoholfreie Weine deutlich besser, als das noch zu Beginn der Produktion der Weine stattgefunden hat. Und der Geschmack eines Glühweins, auch eines alkoholfreien Glühweins, hängt natürlich immer massiv ab davon, was ich für einen Grundwein verwende. Wenn ich einen sehr günstigen, wenig aromatischen, auch nicht sehr geschmackvollen Grundwein verwende, dann kann ich natürlich auch nur unter schwersten Bedingungen einen sehr wohlschmeckenden Glühwein daraus produzieren. Das gilt für den alkoholischen wie für den nicht alkoholischen. Da kommt es also dann wirklich auch drauf an, was ich sonst noch so hinzugebe an Gewürzen und Zutaten, damit das Ganze dann weihnachtlich und rund schmeckt.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Glühwein süß schmeckt, aber alkoholhaltig ist. Ich dachte immer, beim Erhitzen, wie auch beim Kochen, wenn man Alkohol verwendet, ginge der Alkoholgehalt raus, der würde da buchstäblich verdampfen.
Also es geht tatsächlich etwas Alkohol verloren, aber auf den Weihnachtsmärkten zum Beispiel haben sie ja ein geschlossenes System. Das heißt, der Topf hat einen Deckel, sie kochen nicht mit offenem Topf. Das heißt, der Alkohol kondensiert am Topfdeckel und tropft wieder in die Glühweinmischung hinein, sodass sie da also sehr wenige Verluste haben. Das ist auch beim Kochen mit Alkohol die Krux, dass man denkt, ach, es ist ja nur, das verkocht ja alles. Ich habe es ja in meinem Bratentopf und dann ist, ich habe es gekocht, das ist 2 Stunden im Ofen gewesen, ist kein Alkohol mehr drin. Das ist ein Trugschluss. Es bleibt tatsächlich sehr viel mehr Alkohol erhalten, als man denkt. Und beim Glühwein ist es so, damit der auch noch ein gutes Aroma hat und wohlschmeckend ist, sollte man den nicht längere Zeit über 60 Grad aufbewahren, also lagern in dem Warmhaltegerät mehr als 60 Grad haben. Man kann bis 70 Grad erhitzen, aber wenn man es länger stehen lassen will, sollte man nicht mehr als 60 Grad haben, damit der Geschmack dann auch erhalten bleibt und das Ganze nicht umkippt und vom Geschmack her dann sehr, sehr rau und sehr unangenehm wird.
Wir haben uns ja hier schon mal unterhalten über versteckten Alkohol in Lebensmitteln, weil Sie gerade über die Soßen sagen, ist halt gerade, wenn man als Familie beieinander sitzt mit den Kindern, ganz wichtig, dass man da vielleicht nicht zu viel Wein in die Soße kippen sollte.
Also ich würde tatsächlich da auf Wein verzichten, auch auf alkoholfreien Wein. Weil gerade Kinder eben halt sich dann auch sehr schnell an diesen Geschmack gewöhnen. Und damit fängt eben halt schon eine Gewöhnung auch an Alkohol an, weil ich diesen Geschmack dann eben halt kenne und mit leckerem Essen verbinde und dann vielleicht doch eher geneigt bin, auch mal den Wein zu probieren. Und da würde ich also abraten, da tatsächlich, wenn Kinder mit am Tisch sitzen, Wein zu verkochen, weil eben halt, wie gesagt, auch der Alkoholgehalt drin ist und auch bei alkoholfreiem Wein habe ich ja diesen Geschmack. Stattdessen kann man eben halt Fruchtsäfte zum Beispiel verwenden. Wenn man eben halt dieses fruchtige Traubenaroma möchte, nimmt man vielleicht einfach einen Schuss Traubensaft. Was auch bei dunklen Soßen immer ganz toll ist, ist, wenn man eben halt ein Stück Zartbitterschokolade mit hineingibt.
Das bindet auch ein bisschen.
Und gibt eben halt auch so einen ganz vollmundigen, auch wie Wein, einen so leicht herben Geschmack an so eine Soße. Also da kann man mit ganz vielen Alternativen arbeiten, um eben halt da auf Alkohol zu verzichten.
Oder bei Wild zum Beispiel, wie ich Sie vorhin erwähnt haben, die beliebten Preiselbeeren.
Die Preiselbeeren oder Cranberries dazu. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um das eben halt vom Geschmack her zu variieren und da auch ohne Alkohol auszukommen.
Ist es denn so, Frau Schwengel-Exner, nehmt man eher zu an den Weihnachtsfeiertagen?
Also es gibt ja so einen Mythos, dass man über Weihnachten automatisch so 2 bis 3 Kilo zunimmt und da kann ich Entwarnung geben, das ist in der Regel nicht so, das schaffen die meisten nicht in dieser Zeit so viel zuzunehmen, auch wenn man manchmal nach dem Essen auf die Waage steigt und denkt, oh, das war jetzt doch zu viel, aber eine bestehen bleibende Zunahme von 2 bis 3 Kilo ist eher unrealistisch über Weihnachten. Wenn man zunimmt, dann sind es so ungefähr so 900 Gramm bis 1,5 Kilo. Also die 2 Kilo erreichen wir nicht ganz. Und das auch in der gesamten Weihnachtszeit. So jedenfalls die Studienlage. Also da sieht es so aus, dass Erwachsene dann teilweise schon in der Zeit so von Ende November bis Mitte Januar so 900 Gramm bis 1,5 Kilo zunehmen. Aber es ist dann meistens über diese gesamten Zeitraum und über die Weihnachtsfeiertage ist es nicht ganz so viel. Man hat halt vielleicht einfach nur den Eindruck, dass es so viel ist, weil man
voller ist,
regelmäßiger isst und vielleicht auch dann tatsächlich bei den Gerichten, die man nicht so häufig serviert, wie beim Karpfen oder bei der Gans, dann doch zuschlägt, anders als man das eben halt bei einem üblichen Gericht, beim Eintopf oder so machen würde. Und da kann ich also Entwarnung geben. Das Problem daran ist nur, dass wenn man eben halt nach Weihnachten dann weiterhin so speist, wie man das Weihnachten getan hat, dann bleibt es natürlich nicht bei dieser Zunahme, sondern man kann dann unter Umständen auch weiter zunehmen. Es gibt aber ein paar Tipps dazu, wie man das eben halt vermeiden kann.
Die hören wir doch gern noch.
Ja, also wir hatten ja vorhin schon über diesen bewussten Genuss gesprochen, dass man eben halt sich Zeit nimmt beim Essen. Und das ist ja an den Feiertagen dann auch oft so, dass man doch ein bisschen mehr Zeit hat, als das im normalen hektischen Alltag der Fall ist. Dass man eben halt langsamer ist, bewusst ist, dass man sich konzentriert auf den Moment des Essens und wirklich auch mit allen Sinnen wahrnimmt, was einem da serviert wird. Der Geruch, das Aussehen, der Geschmack, wie ist das von der Konsistenz, wie schmeckt der Kloß, wie schmeckt der Rotkohl. Dann erkennt man eben halt sehr viel schneller auch den Punkt, an dem man satt ist und man vermeidet damit übermäßiges Essen. Die kleinen Portionen, hatte ich eben auch schon erwähnt, dass man eben halt erstmal mit einer kleineren Portion anfängt und dann schaut, bin ich schon satt oder nicht. Und so kann man eben halt auch wieder das Sättigungsgefühl viel besser feststellen. Und was man auch noch machen kann, ist, dass man Vielfalt genießt. Also wenn man sich so einen bunten Teller zusammenstellt mit vielen verschiedenen Farben, Konsistenzen, verschiedenen Aussehen, dann wird unserem Gehirn auch signalisiert, ich esse sehr viel, das ist sehr bunt, sehr vielseitig. Und dann haben wir eben halt auch viel schneller so vom Gehirn so, ah ja, das ist toll, das ist bunt, das ist vielfältig, da bin ich schneller von satt. Und da sichere ich natürlich auch damit, dass ich eben halt sehr viele Nährstoffe zu mir nehme. Also wenn ich jetzt einen Salat zum Beispiel nehme oder ich esse noch ein Gemüse mehr dazu, was von der Farbe her vielleicht auch noch toll ist, also was Rotes oder dann den grünen Salat daneben, da habe ich auch schöne farbliche Kontraste. Dann habe ich vielleicht den gelben Kloß auf meinem Teller und die braun gebackene Gans, die dann da vor mir steht. Da habe ich viele verschiedene Farben, das ist auch für die Sinne schön.
Sie machen richtig Appetit. Oder einfach nur ein Blättchen Petersilie drauflegen, irgendein Grüneffekt noch dazu.
Ja, das macht also auch was aus. Und es macht auch was aus, von welchem Geschirr man isst. Also das, wenn man da mal sich das anschaut. Also vom Pappteller macht es auch nicht so viel Spaß zu essen. Da bin ich auch eher geneigt dazu, das schnell in mich hineinzuschlingen und vielleicht auch mehr zu essen, als ich eigentlich wollte. Wenn ich aber jetzt schönes Geschirr auf Tische und vielleicht auch bei der Tischgestaltung mir ein bisschen Mühe gebe, dann ist das Ambiente schon so, dass ich vielleicht auch sehr viel damit beschäftigt bin, zu schauen, wie ist es präsentiert, wie sieht es aus, und dann macht es gleich viel mehr Spaß und ich esse vielleicht auch etwas langsamer.
Man kommt dann in eine feierliche Stimmung und da schlingt man ohnehin nicht so. Also genießen ist weiterhin nicht nur erlaubt, sondern tut gut.
Tut auf jeden Fall gut und sollte auch Pflicht sein an Weihnachten, dass man wirklich das gute Essen, was man sich gönnt, was man ja das Jahr über vielleicht nicht unbedingt sehr oft auf den Tisch bringt, dass man das eben halt ganz bewusst genießt und auch schaut, vielleicht noch über den eigenen Tellerrand hinaus schaut und sagt, schau mal, ob ich nicht regionale Zutaten bekomme, dass ich vielleicht den Rotkohl bekomme, der eben halt in Deutschland angebaut wurde, um den dann eben halt zum Festessen zu servieren oder eben halt auch die Gans aus Deutschland oder den Karpfen aus dem Fränkischen, dass man da eben halt schaut, da auch regional zu essen. Und was natürlich auch immer hilft, um das Gewicht zu reduzieren, ist, wenn man viel pflanzliche Lebensmittel auf den Tisch packt. Dass man vielleicht nicht die, wenn man jetzt nicht mit so vielen isst, nicht die ganze Gans auf den Tisch packt, sondern vielleicht nur die Gänsekeulen kauft. Und dann eben halt sehr viel mehr an pflanzlichen Beilagen zu sich nimmt.
Bewusst kochen, bewusst essen, bewusst genießen. Das war unser kleiner Verbraucher- und Gesundheitsratsch. Das war schon ein großer Ratsch. 2 Stunden bei mir zu Gast, Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern. Wir haben viel erfahren, viel gelernt und dass man sich wirklich nicht kasteien soll, sondern einfach sich bewusst ernähren, bewusst genießen und bei manchen Dingen einfach ein bisschen aufpassen. Ich bedanke mich für die interessanten Anregungen und für die vielen Informationen, die wir erhalten haben. Sie bekommen wieder Ihr Raclette an Heiligabend.
Ja, definitiv.
Und unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Würstel, Kartoffelsalat, Braten, Blaugracknädel, Spätzle und all diese Köstlichkeiten. Wenn wir die bewusst genießen, sind es auch feierliche Feiertage. Und das wünschen wir doch allen. Danke für den Ratsch und Ihnen ein schönes 4. Adventswochenende.